Von diesem Gott dürfen wir heute Morgen auch hören und ich darf euch den Predigttext aus Gottes Wort mitgeben. Christus. Ihr Frauen, ordnet euch unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet und solchen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu seiner Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich selbst damit etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Und deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von uns und von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Gottes Wort.
Ihr Lieben, wir sind unterwegs in unserer Predigtreihe über den Epheserbrief. Mittlerweile in Kapitel 5 hier angekommen und heute geht es um dieses wunderschöne, großartige Thema Ehe. Ehe in Christus leben heißt die Predigt heute. Und ich habe als allererstes mal einen Wunsch an dich als Zuhörer heute. Falls du verheiratet bist, falls du schon länger Ehe lebst, dass du diese Predigt heute mal so hörst, als ob du alles, was du bisher gemacht hast, nicht wüsstest. Und dieses Eheleben, von dem Paulus hier so grandios spricht, noch vor dir hättest. Und wenn du diese Predigt hörst, als jemand, der nicht in einer Beziehung ist, vielleicht als eine Vorbereitung auf das, was noch kommt in deinem Leben. Und jetzt ist klar, wenn wir über Ehe nachdenken, ja, das ist nicht immer alles happy clappy Sonnenschein, sondern Ehe hat ganz viel mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten zu tun, manchmal mit zerplatzten Träumen, vielleicht auch mit Scham. Und ich selber weiß das auch aus meinem eigenen Leben, ja, 12 Jahre Ehe. Und hey, da sind so viele Dinge da, wo ich denke, oh Mann, da könntest du eigentlich schon so viel weiter sein. Da sollst du eigentlich dich ganz anders verhalten. So viele Dinge, die ständig da sind in meinem Leben, wo ich denke, wow, da bleibe ich meiner Frau ganz schön viel schuldig, wenn ich so einen Text hier lese. Und ich weiß auch nicht, wo du da stehst. Ja. Manche Ehen aus unserer Gemeinde kenne ich besser, manche Beziehungen um die Herausforderungen. Manche haben vielleicht große Rucksäcke und niemand weiß es. Und in all diese Situationen hinein, da soll dieser Bibeltext von Paulus hineinscheinen mit seiner Schönheit, mit seiner Hoffnung, mit seiner Gnade, die er hier verpackt hat und die wir heute Morgen gemeinsam auspacken wollen. Ich bin klar genug im Kopf, um zu wissen, als Lukas gerade diesen Text vorgelesen hat, da haben viele von uns echt geschluckt, ja, und haben sich gedacht, also auf was für einem Planeten lebt ihr denn? Ja, also 2026 so einen Text hier auszupacken aus der Bibel, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja? Und klar ist, dieser Text hier, der stellt unsere Kultur radikal in Frage. Ja, also dieser Text, der hinterfragt so vieles, was in unserer Kultur gesagt und gedacht wird über Männer und Frauen, über Beziehungen, über Ehe. Ganz vieles, was in unserer Umwelt irgendwie so politisch korrekt und normal ist, hinterfragt dieser Text und sagt, nee, das machst du eigentlich komplett falsch. Nach Gottes Plan geht das ganz anders. Ja, und bevor ihr mich gleich steinigen werdet, vielleicht wegen den ersten Versen hier drinnen, wo man denken könnte, wow, das ist ja frauenfeindliche Propaganda, ja, möchte ich euch erstmal gewinnen und so versuchen, damit hineinzunehmen in die Geschichte, wie dieser Text oft behandelt wurde. Ich gehe davon aus, dass das einer der Texte in der Bibel ist, die am meisten missbraucht und falsch verstanden wurden in der Geschichte, seitdem der geschrieben wurde. Ja, und deswegen sind viele von uns auch erstmal in so einer Abwehrhaltung. Also davon lasse ich mir gar nichts sagen. Ja, und ich möchte euch gewinnen, dass wir versuchen, erstmal zu verstehen, an was will dieser Text, was will Paulus uns hier sagen, was hat Gott uns hier an dieser Stelle zu sagen, was soll an Schönheit und Gnade aus diesem Text hinein, er hat Gesunde in unser Leben hinein. Paulus, er hat gesunde Ehen auf dem Herzen, das ist sein Herzenswunsch, das ist Ehepaaren, Ehepartnern gut und gesund miteinander geht und er spricht sehr direkt in das Leben von Männern und Frauen hinein. Und ich möchte mir das mit euch gemeinsam in diesem Text so in drei Schritten nacheinander anschauen. Paulus sagt ein verändertes, ein auf Christus ausgerichtetes Eheleben. Es ist erstens geprägt von unbeschwerter Unterordnung, zweitens von opferbereiter Liebe und als drittes ist es geprägt von der Verbundenheit und zwar mit dem perfekten Bräutigam. Nicht mit irgendeinem Bräutigam, sondern mit dem perfekten. Unbeschwerte Unterordnung, als zweites opferbereite Liebe und Verbundenheit mit dem perfekten Bräutigam. Und wir legen direkt los mit dem ersten Punkt. Und also es gibt ja Männer, die genau einen Bibelvers auswendig können. Ja? Und das ist Epheser 5, Vers 22. Ja? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ganz wichtiger Vers für manche Männer. Ja? Denn das ist das, was Gott will, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Und interessanterweise ist das ja ein Vers, der nicht an Männer gerichtet ist, sondern der ist ja an die Frauen gerichtet. Und warum? Vers 23, erhalten wir dann die Erklärung dafür, denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ja, die Bombe ist heute Morgen geplatzt hier. Das ist Sprengstoff, ja. Das kannst du ja eigentlich gar nicht sagen. Ne? In der Welt, in der wir heute leben, wenn du sowas raushaust, da wirst du gesteinigt. Und nicht nur als Mann ist das so, nicht nur als Frau ist das so, sondern auch als Mann ist das so, dass wenn ich das Wort Unterordnung höre, also da stellen sich mir ja die Nackenhaare auf. Das ist ja was keiner von uns gerne hören will, dass wir uns unterordnen sollen. Das so, ruft irgendwie sofort in uns negative Reaktionen hervor. Es gibt zwei Sachen, die wir hier, glaube ich, bedenken sollten. Als erstes müssen wir uns vor Augen führen, dass diese Aussage hier eingebettet ist in den Rahmen von gegenseitiger Unterordnung. Ja, dieser Textabschnitt, über den ich predige, der fängt in den Vers eher an, in Vers 21. Und da sagt Paulus, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Ja, also nicht nur die Frauen sollen sich unterordnen, sondern Männer und Frauen sollen sich einander unterordnen. Und was Paulus damit sagen will, ist, ihr lieben Epheser, wenn ihr jetzt Jesus nachfolgt, dann habt ihr jetzt etwas angezogen, habt ihr Christus angezogen und ihr sollt es ausleben, dass ihr euch gegenseitig unterordnet, einander. Das steht jedem Christen gut zu Gesicht, Mann und Frau. Paulus sagt, wenn ihr Gott kennengelernt habt, dann hat er euch erneuert und ihr wollt jetzt geistlich wachsen, ihr wollt Jesus ähnlicher werden, ja, dann gehört es dazu, dass ihr euch einander unterordnet. Das ist der Rahmen, in den Paulus das hineinstellt. Und das Zweite, was wir mal verstehen müssen, ist, dass Unterordnung im Neuen Testament, was es denn nicht bedeutet. Ja, Unterordnung bedeutet nicht, dass die Frau weniger wert ist als der Mann. Es bedeutet nicht, dass die Frau keine Entscheidungen treffen darf. Es bedeutet auch nicht, dass eine Frau immer schweigend und gedankenlos sein muss und sich nie zur Wehr setzen darf, auch wenn ihr Mann irgendein total verrückter Pascha oder Tyrann ist. Das ist nicht das, was Gottes Wort sagt. Das ist nicht das, was hier drin steht. Aber genau das ist der Rahmen, in den Paulus das hineinspricht. Also die Antike, in der Paulus gelebt hat und das Umfeld, das ihn geprägt hat, hey, das war sowas von frauenfeindlich. Da war die Frau wirklich nicht viel wert. Da war es eben der alles dominierende Mann, egal wer, wie doof der war, der einfach das Leben seiner Frau bestimmt hat. Und ich sage, Gott sei Dank ist das heute in Europa nicht mehr so, sondern wir sind da an einer ganz anderen Stelle. Aber das Judentum, es war an dieser Stelle damals auch so geprägt. Ich möchte euch mal ein Gebet vorlesen aus dem Talmud. Das ist eine rabbinische Schrift des Judentums. Und das ist ein Gebet, was da drin steht, was ein Mann täglich beten sollte. Und dort heißt es, gesegnet sei Gott, dass er mich nicht zu einem Nichtjuden gemacht hat, dass er mich nicht zu einer Frau gemacht hat und dass er mich nicht zu einem Unwissenden gemacht hat. Ja, und wir schlagen heute die Hände irgendwie über dem Kopf zusammen, aber das war der kulturelle Kontext, das war das Umfeld, in das Paulus das hineingesprochen hat. So wurden Männer damals geprägt. So, ich bin froh, dass ich keine Frau bin. Ja? Und im Gegensatz zu dem, was in der Antike damals so für eine Stimmung da war, spricht Paulus also diesen Text jetzt hier hinein in das Leben von der Gemeinde in Ephesus erstmal. Aber natürlich haben auch alle späteren Bibelleser das aufsaugen dürfen, genauso wie wir heute. Und die Frau, sie wurde im Neuen Testament fundamental aufgewertet im Vergleich zu dem, wie sie kulturell behandelt wurde. Und ich möchte es auch an der Stelle mal ganz deutlich sagen, so die vermutete Frauenfeindlichkeit, die der Bibel oft unterstellt wird, sie ist einfach eine Legende. Ja, also man kann die immer und immer wieder wiederholen. Und ich fand an ganz vielen Stellen einfach den Frauen eine unglaubliche Aufwertung im Vergleich zu dem Kontext, in dem solche Texte hineingeschrieben wurden. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Mann und Frau, sie haben im Neuen Testament genau dieselbe Würde, genau denselben Wert. Da gibt es keinen Unterschied. Und das, was wir heute so auch als Gleichberechtigung geerntet haben in unserem Umfeld, es wurde eigentlich befeuert durch Bibeltexte wie solche, die so eine Gleichberechtigung auch hochhalten und fordern. Ich würde es mal so ausdrücken, wir kommen zum zweiten Punkt, das Hauptsein von das. Das es bedeutet in diesem Text, den wir hier haben, ganz besonders, dass Gott dem Mann eine Hauptverantwortung gegeben hat. Das ist die Rolle, die Gott durch Paulus in diesem Bibeltext hier den Männern zuspricht. Die Männer, sie haben die Hauptverantwortung, was bedeutet es, für ihre Ehen von Gott zugesprochen bekommen. Was bedeutet es ganz konkret? Für mich bedeutet das, für mein erster berufen bin, Verantwortung für meine Ehe hinein übersetzt, wenn ich von Gott als erster berufen bin, Verantwortung für meine Ehe zu übernehmen, dann sollte ich der Erste sein, der sich entschuldigt. Ich sollte der Erste sein, der vergibt. Ich sollte der Erste sein, der fragt ja, was gibt es zu tun? Wie kann ich hier dienen? Gott wird am Ende zuerst die Ehemänner fragen, was hast du aus deiner Ehe gemacht? Hast du die Hauptverantwortung übernommen, die dir zugesprochen ist? Hast du die Hauptverantwortung übernommen auch für die Erziehung von deinen Kindern? Ja, hast du dafür gesorgt, dass deine Frau die Gaben zu meiner Ehre einsetzen kann? Gott wird uns Männer fragen. Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir als Mann mal stellen kann. Wird meine Frau Jesus ähnlicher, weil sie gerade mit mir verheiratet ist? Und ich glaube, da, wo ein Mann aus seiner Passivität herausfindet und diese Verantwortung, die Gott dem Mann gegeben hat, übernimmt, also da wird eine Frau auch frei zur unbeschwerter Unterordnung. Das ist kein Zwang mehr. Und ich glaube, so dieses Unbeschwerte, dass das was ganz Wichtiges ist, weil was ist der Vergleichspunkt, den Paulus hier zeichnet? Paulus sagt, die Unterordnung von einer Frau, die soll so geschehen, wie sich die Gemeinde Christus unterordnet. Und wie ordnen wir uns als Gemeinde Christus unter? Aus Schrecken? Aus Angst? Irgendwie von Gott bestraft zu werden, gezwungen? Ich hoffe nicht, sondern ich hoffe aus einer ganz großen Freude, aus einer ganz großen Dankbarkeit, weil wir sehen und wissen dürfen, was Christus für uns getan hat, weil er uns Wert und Würde gibt. Ja, das ist so der Vergleich, den Paulus hier malt. Und genauso wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll sich eine Frau unbeschwert ihrem Mann unterordnen. Ja, ihn, ich würde das heute übersetzen, mit ihm respektieren, ihm bejahen, ihm die Hauptverantwortung auch zuzusprechen, die Gott dem Mann für die gemeinsame Ehe gegeben hat. Und das Vorbild für diese unbeschwerte Unterordnung, ja, das ist eben Jesus selber. Paulus, er bringt das in einem anderen Bibeltext in einem Vergleichsbild so hervor, dass er in Philipper 2 schreibt, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Christus, er wurde ein Diener, der König aller Könige, er wurde ein Diener. Und er hat sich dem Willen seines Vaters untergeordnet, wegen uns. Und hatte er dadurch seine Würde verloren? Hat er dadurch seinen Wert verloren? Nein, Gott, er hat ihn erhöht. Und genauso wird das auch sein, wenn sich eine Frau in einer gesunden Weise ihrem Mann unterordnet und ihn respektiert, dann verliert sie nicht ihren Wert, dann verliert sie nicht ihre Würde, sondern sie wird erhöht, sie wird erhoben. Wir könnten sagen, sie hat eigentlich das Privileg, nach diesem Bild, das Paulus hier malt, Jesus nachzuahmen in ihrer Ehe. Sie darf dieses Bild, diese Jesus-Rolle spielen in ihrer Ehe. Und wenn wir jetzt fragen, ja, wie kann das ganz konkret aussehen, dann ist klar, also das wird natürlich in jeder Ehe ein bisschen anders aussehen, für eine Frau diese Rolle von Jesus zu spielen. Aber es könnte ganz praktisch damit beginnen, dass eine Frau sagt, also ich will die Perspektive und ich will den Blick haben, den du jetzt auf diese Situation hast. Ja? Sag mir mal deine Meinung. Und die ihr Mann ausdrücklich erlaubt, in ihr Leben hineinzusprechen. Und auch sagt, ja, auch manche Kritik darfst du mir aussprechen. Und ich will mich nicht zurückziehen und ich will nicht beleidigt sein, sondern ich möchte es lernen, mir so von dir in mein Leben hineinsprechen zu lassen. Und das könnte eine ganz konkrete Umsetzung sein von dieser Art, sich unterzuordnen. Wir atmen mal gemeinsam durch. Das ist ja ein Text heute hier, den ihr mir hier zugeschustert habt. Unbeschwerte Unterordnung. Das ist eine ganz schön große Herausforderung. Aber es ist nichts. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was Paulus jetzt den Männern hier ins Stammbuch schreibt. Ja? Ihr Frauen, ihr dürft euch jetzt mal zurücklehnen. Ja, die Männer, die kriegen es jetzt richtig dicke hier ab. Weil das Gegenstück zu unbeschwerter Unterordnung, es ist eben nicht die Herrschaft des Mannes, sondern es ist der zweite Punkt, es ist opferbereite Liebe. Dreimal in unserem Text hier, da wird der Mann aufgefordert, seine Frau zu lieben. Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen. Vers 28, Genauso sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Und Vers 33, jeder soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und wie sollen wir unsere Frauen lieben? Paulus sagt, mit derselben Liebe, mit der, so sollen die Männer ihre Frauen lieben. Mit derselben Liebe, die Jesus dazu gebracht hat, sich in den Tod zu geben und sein Leben zu opfern, sollen Männer bereit sein, ihr Leben zu geben für ihre Frauen. Das ist der Punkt hier. Das ist die hohe Messlatte, die Paulus in dieses göttliche Wort hineingeschrieben hat und uns Männern auflegt. Und ihr wunderbaren Männer hier, ja, ich hoffe, ihr habt eine freudige Ehrfurcht, genauso wie ich vor dieser Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Das ist ein großes Lebensprojekt. Ja. Jesus, er ist nicht nur das Vorbild für eine würdevolle Unterordnung, sondern Jesus, er definiert hier ganz neu. Das ist eine ganz neue Art der Definition, was Leitungsverantwortung bedeutet in seiner Familie und dieses Bild des Hauptseins. Er definiert das ganz neu und es nimmt diesem Konzept den Giftstachel, wo Männer und Frauen irgendwie so gegeneinander sind und die Frau unterdrückt wird vom Mann und ja, die Frau aufbegehrt, weil sie das nicht will. Wenn es auf diese Art und Weise gelebt wird, die Gott hier in seinem Wort verankert hat. Weil er wird zum Vorbild des opferbereiten Dienens, Jesus selbst. Und ihm sollen wir nacheifern. Er, der sein Leben hingegeben hat, sollen wir Männer gleich werden. Und zwar sagt Gottes Wort, als wir noch Feinde waren und als wir überhaupt nicht liebenswert waren. Und es heißt für eine Ehe, dass der Mann seine Frau sogar dann lieben soll, ja, also egal welche Situation gerade da ist. Vielleicht sogar in der Phase, wo seine Frau gerade gar nicht liebenswert ist, ja. Ich habe mir sagen lassen, solche Situationen, die gibt es anscheinend manchmal, ja, wo eine Frau mal nicht liebenswert ist. Ja. Die Liebe, die Jesus zur Gemeinde hat, die zeigt sich ultimativ in seinem ganzen Leben, aber vor allem auch in seinem Sterben am Kreuz ganz am Ende. Hey, wo er sein ganzes Leben hingegeben hat und einen Bund schließt, besiegelt mit seinem eigenen Blut, ja, das, was wir später noch zusammen im Abendmahl heute feiern werden. Jesus, er opfert sich selbst, weil er im Blick hat unser Wohl, unsere Rettung und dieses Vorbild, das Jesus. Und jetzt sagt Paulus hier, und dieses Vorbild, das Jesus sich in den Tod gegeben hat, das soll als Mann mein Vorbild sein, wie ich mich meiner Frau gegenüber verhalte. Ja? Für meine Liebe soll Jesus jetzt das Vorbild sein, dass ich bereit bin, ja, es mir was kosten zu lassen. Ja, und ich frage mich und ich frage dich als Mann, bist du als Mann bereit, zuerst du zu sagen, bevor du ich sagst, ja, mitten in deinem Alltag, deinen Komfort hinten anzustellen, deine Kontrolle, deine Zeit, deine Ziele zu opfern. Warum? Ja, damit es deiner Frau gut geht, um deiner Frau zu dienen. Und ich weiß, diese Punkte, sie sind so schmerzhaft zu hören, weil sie uns daran erinnern, wie weit wir von diesem Ideal weg sind, was Paulus hier malt. Ja, und vielleicht noch so als die Spitze dieses Ganzen, bist du bereit, dir von deiner Frau in dein Leben hineinsprechen zu lassen. Boah, ja, so weit geht das hier. Bin ich bereit, mir von meiner Frau was sagen zu lassen? Bei mir ist das so, wenn ich so die liebevollsten und die weisesten Ehemänner vor Augen habe, die ich so kenne, dann sind das ganz oft Männer, die sich immer wieder von ihrer Frau was sagen lassen, die ihr Herz ganz weit aufmachen und ganz ehrlich und ganz tief hinhören, wenn ihre eigene Frau ihnen was zu sagen hat. Auch das ist ein Zeichen von opferbereiter Liebe, ja, wo sich der Mann in einer gesunden Weise aussetzt dem Urteil seiner Frau gegenüber. Und es gibt eine Geschichte, es gibt ein Beispiel, was ich euch hier an der Stelle erzählen möchte, was mich echt positiv angesprochen, beeindruckt hat. Es gibt einen Mann, der heißt Wayne Grudem, ist Professor in den USA gewesen an einer sehr renommierten theologischen Ausbildungsstätte in Chicago. Und er hat unter anderem so einen dicken Wälzer geschrieben, ja, 1300 Seiten über biblische Dogmatik, lohnt sich durchzugehen. Und er lebt also in Chicago gemeinsam mit seiner Frau. Und seine Frau ist schwer krank und das liegt unter anderem an dem rauen Klima, was dort in Chicago ist. Und irgendwann stößt er als Bibelwissenschaftler auf diesen Abschnitt hier in Epheser 5 und durchdenkt ihn so, legt ihn aus und ganz am Ende stellt er sich dann selber die Frage, ja so, und was bedeutet das jetzt für mich und für mein Leben? Und er kommt ganz ernsthaft so ins Fragen und sagt das auch seiner Frau. Ich glaube, wir sollten umziehen nach Arizona, nach Phoenix, weil es dort einfach wärmer ist und dir das bestimmt besser tun würde. Und die Frau, sie weigert sich dagegen, weil sie eigentlich sagt, nee, also dann müsstest du ja deinen renommierten Job hier für mich an den Nagel hängen, das will ich nicht. Und sie sind so im Gespräch und irgendwann sagt seine Frau zu ihm, aber ich will dir jetzt vertrauen, dass du für uns gemeinsam eine gute Entscheidung triffst vor Gott, was dran ist. Und am Ende ist sie seiner liebevollen Leitung gefolgt und sie sind nach Phoenix in Arizona gezogen. Ja, das ist ein sehr praktisches Beispiel von opferbereiter Liebe, wo sich dieser Mann das echt viel kosten lassen hat. Und sowohl Ehefrauen als auch Ehemänner bekommen hier in diesem Bibeltext in Epheser 5 jetzt eine Jesus-Rolle zugesprochen von Paulus. Jesus in seiner selbstlosen, unbeschwerten Unterordnung, so sollen die Frauen ihn nachahmen, ja, sich unterordnen, selbstlos und unbeschwert. Und die Männer, sie sollen so opferbereit sein, sich ihre Liebe zu ihrer Frau so viel kosten lassen, wie Jesus sich sein Leben hat kosten lassen am Ende. Und da, wo sich Paare so diesem biblischen Entwurf von Ehe verweigern, da kommt es häufig zu was, was Emerson Eggerichs als den Teufelskreislauf des Ehewahnsinns bezeichnet hat. Ja, wo der Mann nicht liebt, der reagiert die Frau ohne Respekt. Und weil sie ohne Respekt reagiert, liebt der Mann immer weniger und so. Es ist quasi ein Negativkreislauf, eine Spirale nach unten. Und Paulus sagt uns hier aber, diesen nur noch von dem anderen, sondern sich einfach auch ganz frei dafür zu entscheiden und einfach zu sagen, so da, wo ich jetzt heute stehe und bin, da fange ich mit dem an, was ich kann. Ja? Und der Mann gibt seine opferbereite Liebe und die Frau gibt ihre Unterordnung und sie motivieren sich gegenseitig, in einen Segenskreislauf hineinzukommen. Das ist das Bild, was Paulus hier zeichnet. Ein wunderschönes, wenn das miteinander geht, zwischen Mann und Frau so. Und gleichzeitig steht so die Riesenfrage jetzt im Raum, ja, und wie schaffe ich das? Ja? Woher kommt denn jetzt die Kraft dafür? Woher kommt die Motivation dafür, dass ich so leben kann, wie Gott sich das wünscht, in der Ehe gesund miteinander umzugehen? Und woher kommt auch der Trost in meinem Leben, wenn ich merke, ja, ich scheitere immer wieder an diesem Maßstab auch. Und die Antwort ist der dritte Punkt. All das kommt aus der Verbundenheit heraus mit dem perfekten Bräutigam. Das ist jetzt der dritte Punkt in Vers 31 und 32. Da zitiert Paulus das Alte Testament und er schreibt, seiner Frau verbinden. Und wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Ja, was bedeutet das jetzt? Zunächst mal vergleicht Paulus hier den Bund der Ehe mit dem Bund, den Christus geschlossen hat, mit der Gemeinde. Also mit anderen Worten, er sagt, das Design, nach dem wir heute Ehen führen, das ist nicht irgendwoher, sondern es ist abgeleitet von diesem Design, das Christus als der, der Bräutigam sich hingibt für seine Gemeinde. Danach ist das erschaffen, unser Ehebild. Und dieses Vorbild, es ist der Bundesschluss zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und Paulus er führt das hier so aus, dass er sagt, das ist ein Geheimnis. Eine Ehe, die soll nach Gottes Vorstellungen, wenn wir sie führen, auf Christus und seine Gemeinde hindeuten. Es soll die Art und Weise von Beziehung widerspiegeln, die er selber, Jesus Christus, zur Gemeinde hat. Das ist unter anderem ein Zweck, wenn du eine Ehe hast, dass du das widerspiegelst, wie diese Beziehung im Testament an unterschiedlichen. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum im Neuen Testament an unterschiedlichsten Stellen immer wieder genannt wird, die Gemeinde ist die Braut. Und das finde ich ein sehr interessantes Bild, auch für mich als Mann. Ja. Plötzlich irgendwann später werde ich einen Perspektivwechsel eingehen müssen und sagen, so jetzt bin ich ja gar kein Mann mehr, sondern wenn ich heute Mann bin, dann bin ich irgendwann in Gottes Perspektive die Braut. Ja. Und Christus, er ist der Bräutigam, er ist der perfekte Bräutigam. Das ist das Bild, das Paulus hier benutzt. Dass die unbeschwerte Unterordnung der Braut in der Ehe, dass das die Unterordnung in der Gemeinde unter dem Bräutigam Jesus Christus widerspiegelt. Und dass auf der anderen Seite die opferbereite Liebe des Mannes, ja, die Liebe des Bräutigams Jesus zu seiner Braut repräsentiert. Das ist das eigentlich, was Paulus hier sagen will. Und ich glaube, dass wir unsere Ehen kraftvoller leben könnten, wenn das hier in unserem Leben echt eine Realität wird. Wenn diese geistliche Realität, die Gott sich wünscht für Ehen, wenn die zum Vorschein kommt. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, dorthin zu kommen, aus eigener Kraft heraus. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist unmöglich. Ja, also wenn ich diese Verbundenheit mit dem Bräutigam Jesus Christus nicht habe, dann werde ich immer wieder an mir selber und an meiner Ich-Bezogenheit scheitern. Aber das große Glück ist, dass es diesen wahren Bräutigam gibt, der uns das vorgelebt hat, der sein Leben für unseres gegeben hat, wo ich weiß, der sorgt sich um mich, der kümmert sich um mich, der will mein Allerbestes. Und er ist auch die beste Quelle dazu, dass ich zu so einer Person werde, die das ausleben kann. Ja, und wenn ich verheiratet bin und mir schmerzhaft einfach bewusst ist, wie weit ich von diesem Ideal auch entfernt bin, dann darf ich aus diesem Text auch lernen, dass es auch nur ein Schatten ist auf die größere, auf die ultimative Ehe, die eine. Das ist nicht heute schon der Fall, sondern es wird erst in der Zukunft so sein. Und wenn vielleicht eine Ehe zu scheitern droht, woher kommt die Kraft durchzuhalten, nicht wegzulaufen, für seine Ehe zu kämpfen, da dran zu bleiben? Ich würde sagen, sie kommt aus der Verbindung zu dem wahren Bräutigam und nicht aus mir selbst heraus. Jesus, er ist nicht weggelaufen. Ja, er ist standhaft geblieben. Er ist treu geblieben bis zum Ende. Er lässt sich auch nicht von uns scheiden, wenn es mit ihm mal schwierig wird, ja, sondern er bleibt an unserer Seite. Er vergibt mir gnädig meine Schuld und er hat einen Bund mit mir geschlossen, ne, der nicht zu widerrufen ist, der besiegelt ist mit seinem eigenen Blut. Das, was wir gleich im Abendmahl auch feiern werden, an dem er festhält und auf den ich mich immer wieder berufen kann. Und wenn es hart auf hart kommt, dann glaube ich auch, dass standhafte Treue in meiner Ehe nur gelingen wird, wenn mich diese Liebe zu Jesus antreibt und nicht so mein eigenes Ich muss irgendwie besser werden, sondern es kommt aus der Verbindung zu Christus selbst. Es wäre noch so viel zu sagen zu diesem wunderschönen Thema der Ehe. Ich möchte das jetzt aber nochmal so ganz am Ende zusammenbündeln und zwar in einer Kernwahrheit, in einem Satz. Und den habe ich so formuliert, die Kraft und die Motivation für veränderte Ehen, die Gott ehren und die Hoffnung und der Trost in den schwierigsten Ehesituationen, die kommt aus der engen Verbindung mit dem wahren, mit dem perfekten Bräutigam. Die kommt nicht aus mir selbst, sondern die kommt aus dieser lebensspendenden Verbindung mit Christus selbst heraus. Jemand anders hat das mal so formuliert, Francis Schaeffer sagt, auf den ersten Blick, da mag es so erscheinen, als könnte es in einer Ehe zersetzend wirken, wenn man Christus eine wichtigere Stellung einräumt als dem eigenen Partner. Aber das ist nicht so. Denn erst wenn wir Christus dem Partner vorziehen, werden wir in die Lage versetzt, ihn zu lieben und rücksichtsvoll zu sein, und zwar in einem Umfang, der nie möglich gewesen wäre, wenn der andere die erste Stelle in unserem Leben einnehmen würde. Amen. Wir singen jetzt direkt im Anschluss ein Lied, das das perfekt aufgreift. Es heißt Treu. Und ich möchte uns ein paar Liedzeilen darauf noch vorlesen, bevor wir sie gleich singen werden. Dort heißt es, du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich, du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin, hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Und es ist ganz klar, dass wir das Gott zusingen und dass für ihn geschrieben ist, dieses Lied, was wir auch mal wieder benutzen dürfen, um diesen Bund zu bekräftigen, Gott das auszusprechen, dass er ja der wirkliche Treue und der Zuverlässige in unserer Beziehung ist. Und vielleicht möchtest du es aber trotzdem auch für dich auch benutzen, um das irgendwie mal wieder zu bekräftigen in deiner eigenen Ehe und in deiner eigenen Beziehung und dir das einfach als ein Bekenntnis auch vorzusprechen, zu singen, so jemand zu sein und zu werden für deinen Partner. So ein Partner, den sich Gott wünscht, dass du so eine Person bist für deinen eigenen Partner, damit ja, er Jesus ähnlicher werden kann. Das als großes Ziel. Lasst uns das Lied Treu gemeinsam singen.